wie das Wasser trockene Erde tränkt. Gieße aus den Lebensstrom, wie Liebe uns ganz neu. Komm mit deiner Kraft und berühre uns. Mach auch unsere Herzen weich, mach sie stark und treu. Wind des Geistes wehe, komm, Heiliger Geist, Feuer, fall auf uns herab. Wind des Geistes wehe, komm, Heiliger Geist, Feuer, fall auf uns herab. So wie das Wasser trockne Erde tränkt, gieße aus den Lebensstrom, wie Liebe uns ganz neu. Komm mit deiner Kraft und berühre uns, mache unsere Herzen weich, mach sie stark.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und die Erde erschaffen hat.
Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.
Darf euch herzlich nochmals begrüßen hier im Brüderhaus der Brüder Samariter, der Flamme der Liebe des unbefleckten Herzens hier in Kleinmariazell, im Reliquienschrein. Wir haben es ja eingangs gesagt, Sie haben sich vorgenommen, heilig zu werden. Ja, hier sind viele Heilige, die hier verehrt werden dürfen. Wir haben das Thema Wachsen im Heiligen Geist in dieser Themenreihe, wo es um den Heiligen Geist geht. Und in meinem Vortrag wird es darum gehen, dann, was hat der Heilige Geist in unserem Alltag zu suchen? Verloren. Haben wir den überhaupt dabei oder brauchen wir ihn oder wie auch immer? Zu Beginn hat es geheißen, soll ich mich mal vorstellen, mit welchen Typen Sie da zu tun haben. Viele kann ich mir vorstellen, ist es schon ein alter Dors, wie man bei uns sagt, ein alter Topfen, also schon eine alte Legende, aber es sind ja immer wieder neue dabei, hat die Cornelie gesagt, eben 6 neue sind dabei und ja, vielleicht ist es für die ein bisschen interessant. Auch für die Alten wird später im Vortrag noch etwas dabei sein, wo sie vielleicht noch nicht kennen. Also ein bisschen was Neues gibt es immer wieder. Also mein Name ist, wie schon von hinten aus gesagt, Bruder Eduard Schretter. Ich bin ein gebürtiger Tiroler. Manche erkennen es. Manche halten mich für einen Schwaben oder sonst irgendeinen Exoten. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ein Tiroler. Und bin seit 2006 bei den Brüdern Samariter, habe meine Berufung hier in Kleiner Mariazell bekommen. Bin dann 2 Jahre in Polen gewesen und habe dann in Heiligenkreuz studiert. Habe dort in St. Corona, nicht weit weg von hier, gewohnt. Und bin jetzt seit 5 Jahren in Retz, im Weinviertel. Dort bin ich Kaplan. Nicht in Retz selber, sondern in der Nachbarortschaft, in Zellendorf-Bulkau. Das sind ein Pfarrverband und ein Entwicklungsraum. Und bin erst vor wenigen Tagen 53 Jahre alt geworden. was soll ich Ihnen noch sagen? Mein früherer Beruf war Berufsjäger. Heute versuche ich auch zu jagen, aber den Seelen nachzujagen. Ich versuche sie nicht zu erschießen, aber sehr wohl zu fangen. Und meine Berufung, wie gesagt, war hier in Kleinmarzell bei der Heiligen Messe, bei der Wandlung selbst. Also es war ein ganz entscheidender Moment für mich selber. Es ist, jede Berufung ist einmalig. Für mich ist es halt meine einmalig. Und so hat jeder Mensch seine Berufung. Meine Grundlagen von meinem Vortrag beruhen wesentlich auf den Vorträgen von Pater Hans Buob. Vielleicht ist manchem oder mancher von Ihnen ein Begriff. Er ist Exerzitienmeister in Hochaltingen, ein Palutinerpater und hält sehr, sehr viele Vorträge. Und da denke ich immer wieder, man muss das Rad nicht neu erfinden. Zumal eben mir das nicht überhaupt nicht liegt, aber zumindest kann man es immer wieder aufgreifen. Natürlich auch Bücher und die Heilige Schrift. Und natürlich auch eigene Lebenserfahrung, die fließt sehr wohl mit hinein. Es geht um das Thema Heiligen Geist. Um wem sollten wir da anders zu Beginn anrufen als die Braut des Heiligen Geistes? Die allerseligste Jungfrau Maria. Und das wollen wir mit dem Gruß tun, der an sie gerichtet ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter vom guten Rat, bitte für uns. Sind vielleicht ein bisschen provokant erscheinende Fragen dabei? Aber ich will ein bisschen versuchen, uns ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Sie genauso wie für mich. Also wir sind ja alle auf dem Weg, heilig zu werden. Vielleicht ist auch schon jemand dabei, der es schon ist. Ich bin es noch nicht, dessen bin ich mir sicher. Aber wir haben uns entschlossen, heilig zu werden. Zuerst die Frage mal, können Sie mit dem Heiligen Geist überhaupt was anfangen? Gibt es den Heiligen Geist überhaupt? Ja. Ja, okay, gut. Ist ja wohl klar, Sie haben ja schon einige Vorträge gehört über den Heiligen Geist. Sie haben auch heute schon brav gebetet zum Heiligen Geist. Aber was stellt ihr eigentlich vor euch unter dem Heiligen Geist? Was stellt ihr euch unter dem Heiligen Geist vor? Wie stellt ihr euch den vor? Wie könnt ihr den beschreiben? Die spürbare Liebe. Bin ich eigentlich schon wieder am Ende mit meinem Vortrag, oder wie schaut's aus? Die Quintessenz schon am Anfang vorausgenommen. Okay. Wir können uns den Heiligen Geist bildhaft allerdings sehr schwer vorstellen. Wir können uns Jesus vorstellen, als Mensch geworden. Wir können uns den Vater vorstellen, als Vaterbegriff. Aber den Heiligen Geist, so wie es in der Heiligen Schrift heißt, die Taube oder das Licht, ist schwer vorzustellen. Die Liebe, ja, die kann man erfahren. Das ist was Handfestes, wenn man die erlebt hat. Stimmt. Heiligen Geist kann man vielleicht mit Strom vergleichen. Wann wissen Sie denn, dass Strom in der Leitung ist? Wann wissen Sie das? Wenn uns ein Licht aufgeht beispielsweise, wenn die Heizung läuft, dass es warm wird, wenn der Motor läuft, wenn die Maschine läuft, dann wissen wir, ja, okay, da ist Strom drin. Vielleicht auch, wenn ich manchmal so schon hingriffen habe, so, das war eine Leitung, die was vielleicht um einen Weidezaun geht, wo so ein bisschen durch den Körper fährt. Da wissen wir, dass Strom drin ist. Aber den Heiligen Geist, wie kann man den erfahren? Den Heiligen Geist kann man, ja, die Liebe ist ein sehr gutes Beispiel, an seiner Wirkung erfahren, an der Wirkung. Und so spricht die Heilige Schrift viel weniger, wie er aussieht oder wie er sich vorzustellen ist, sondern vielmehr, was er wirkt. Was wirkt der Heilige Geist? Wann haben Sie beispielsweise das letzte Mal den Heiligen Geist angerufen, zu ihm gebetet? Ja gut, vorhin zwangshaft, weil wir eingangs in mehreren Gebeten den Heiligen Geist erfleht haben. Spielt er überhaupt eine Rolle in unserem Leben, im Alltag? Rechnen Sie mit dem Heiligen Geist im Alltag? Bei Besprechungen? Schon. Magister Herz hat, wie ich angefangen habe mit meinem Theologiestudium, gesagt, du musst bloß den Heiligen Geist bitten, dass du dir das merkst, was du später mal brauchst. So bin ich auch durch das Studium gekommen. So habe ich gebetet. Und heute weiß ich, dass ich nicht viel weiß. Aber davon weiß ich halt sehr viel. Eines allerdings habe ich schon erfahren in meinen Studienzeiten, dass ich sehr, sehr viel zum Heiligen Geist gebetet habe. Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, wir sind beinahe nach jeder Stunde, der Bruder Peter und ich, in die Kapelle, in die Katharinenkapelle in Heiligenkreuz gegangen, auf die Knie und haben geschrien innerlich und bestürmt den Heiligen Geist, die Mutter Gottes, dass sie Fürsprache einlegt, dass wir uns eben das da merken, was wir brauchen. Und mit dieser Methodik sind wir dann auch immer zu den Prüfungen gegangen. Wir waren so kamikaze-mäßig unterwegs. Wir haben immer alle Prüfungen belegt. Das war doch klar. Er war Maler, hat Flächen gemalt und hat Vollgas gegeben. Der Bruder Andreas, der war damals noch nicht Bruder. Der Bruder Andreas Rager, der war aber Doktor, hat natürlich auch studieren können. Und ich als Jäger wollte ja auch Beute machen. Also das habe ich auch gewusst, was man für einen Einsatz braucht. Und so habe ich mir eingehängt und so haben wir immer alle Berufungen belegt. Allerdings habe ich schon gemerkt, immer wieder, dass das, was ich lerne, sehr, sehr wenig ist, was da hängen bleibt. Habe mich sehr bemüht, das muss ich schon sagen. Habe auch immer wieder zu den Prüfern gebetet. Habe auch immer wieder Leute ums Gebet aufgerufen, dass sie beten. Aber vor allem auch habe ich für die Prüfer gebetet und vor allem für die armen Seelenverstorbenen von den Prüfern. Und ich sage Ihnen, diese Bestechung hat super funktioniert. Und da denke ich, oder bin mir sicher, dass der Heilige Geist da schon das Seinige getan hat in dieser Phase. Können Sie mit dem Heiligen Geist überhaupt was anfangen? Gibt es den Heiligen Geist überhaupt? Gut, Sie haben vorhin so schön laut Ja gesagt. Wann und wo rechnen Sie mit dem Heiligen Geist? Wann sollen wir den Heiligen Geist anrufen? Nun, ohne Heiligen Geist, sage ich Ihnen gleich klipp und klar, läuft gar nichts, überhaupt nichts. Das ist nach katholischem Verständnis eine Sicherheit. Aber wenn wir erfahren wollen oder ahnen wollen, was die Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben bedeutet, dann müssen wir auf wen schauen? Muss ich Ihnen leider einen Korb geben? In erster Linie auf Christus schauen. Wenn wir wirklich sehen wollen, wie Heiliger Geist wirkt, müssen wir auf Christus schauen. Warum überspringe ich jetzt da die Maria? Die Maria, nicht, dass ich das negieren möchte, verneinen möchte, was Sie sagen, aber die Maria ist voll der Gnade, weil sie, was wir morgen begehen, vorerlöst ist. Und diese Gnade, diese Fülle der Gnade des Heiligen Geistes hat sie von Jesus Christus, von niemand anderen, selbst wo sie vor ihm geboren ist. Aber das ist eben die besondere Auszeichnung, was sie eben hat, dass ihr diese Heilige Geistgabe, wie wir später noch merken werden, schon eben in ihrer Empfängnis erhalten hat. Also es ist schön, so wie Sie da mitarbeiten, behalten Sie sich das nur bei. Also wir müssen auf Christus schauen, wenn wir sehen wollen, welche Rolle Heiliger Geist wirkt. Der Heilige, ich greife einen Heiligen auf, Vincent Spallotti hat gesagt, Modellum nostrum Christus est. Also unser Modell ist Jesus Christus. Gerade, wo es für unseren Thema geht, im Alltag. Also immer auf Christus schauen, wenn wir wissen wollen, wie der Heilige Geist im Alltag wirkt. Jesus Christus ist unser Vorbild, er ist unser Modell, er hat uns alles vorgelebt. Und wir leben ja das Leben von Christus nach, von Jesus Christus nach. Er lebt es in uns, kann man sagen, weiter. Also dasselbe Heilige Geist, der in Christus gewirkt hat, wirkt auch in uns, den Gliedern seines Leibes, weiter. So schauen wir uns das Leben von Jesus an. Es beginnt ja schon bei Lukas, bei der Empfängnis. Und dann, du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Ihm wirst du den Namen Jesus geben. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten, des Allerhöchsten, wird dich überschatten. Das bekennen wir auch im Symbolum, in unserem Glaubensbekenntnis. Heißt es ja auch, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Also kommt es ganz klar zum Ausdruck, wo das erste Mal der Heilige Geist eben im Leben Jesu gewirkt hat. Dann, ja, wo sehen wir ganz speziell, wo dann der Heilige Geist im Leben Jesu, kann man sagen, die Vollmacht ergriffen hat? Wo sehen wir das? Wir müssen eines bedenken. Im Philipperbrief heißt es, er, also Jesus Christus, war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuze. Was will uns das sagen? Jesus war also Gott und Mensch. Aber er hat die göttlichen Eigenschaften nicht in Anspruch genommen. Ist uns das bewusst? Also wenn er Wunder gewirkt hat, dann sind wir gleich so weit und sagen, der hat ja leicht gehabt, der war ja Gott. Nix da, überhaupt nichts. Der war Mensch. Der hat seine Gottheit nicht in Anspruch genommen. Und wenn er Wunder gewirkt hat, dann war das nicht Gott, sondern das war der Heilige Geist. Das war der Heilige Geist, weil diese Wunder, was Jesus da gewirkt hat, das haben Heilige auch gemacht. Die haben auch Tote erweckt. Die haben auch wunderbare Brotvermehrung gehabt. Das gibt's heute. Also es gibt's genauso. Und wenn wir eben sehen wollen, wann wirklich der Heilige Geist in Jesus gewirkt hat, dann müssen wir wo beginnen? Auf die Taufe schauen, auf die Taufe. Dann müssen wir zurückgehen zur Taufe. Der Heilige Geist wird über dich kommen, haben wir gehört. Und dieser Heilige Geist hat Jesus eben geführt. Bei Lukas heißt es, während er betete, und aus dem Wasser stieg, kam der Heilige Geist in leiblicher Gestalt, gleich einer Taube, auf ihn herab. Und eine Stimme rief vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Und der Evangelist Lukas weist darauf hin, dass diese messianische Sendung Jesu unter der Führung des Heiligen Geistes steht. Also der Heilige Geist ist da, gleichsam in das Leben Jesu erst hineingetreten. Von diesem Augenblick kann man sagen, hat der Heilige Geist die Führung des Lebens Jesu übernommen. Und es heißt ja auch dann weiterhin, voll des Geistes kehrt Jesus vom Jordan zurück und wurde vom Geist 40 Tage in die Wüste geleitet, geführt. Ja, der eine Evangelist schreibt sogar in die Wüste geworfen. Auf Antrieb des Geistes kehrt Jesus dann in weiterer Folge dann nach Galiläa zurück, wo er seinen ersten Jünger berufen hat. Der Heilige Geist hat Jesus also dann auch nach Galiläa geführt. So heißt es dann, wir kennen diese Schriftstelle bei Lukas 4, 14 bis 19. Jesus kehrte erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Also ist der Heilige Geist. Wir haben jetzt zwei Ereignisse, kann man sagen, wo der Heilige Geist besonders bei Jesus wirkt. Das ist die Taufe, wo der Heilige Geist gleichsam das Kommando über Jesus übernommen hat. Und dann beim Auftreten in Nazareth. Dann gibt es ein drittes Mal, wo der Heilige Geist auch besonders wirkt. Die dritte Station ist die Vollendung am Kreuz. Also genauso bei seinem Opfer, bei seiner Vollendung seines Lebens, ist der Heilige Geist die Wirkkraft. Also wir sehen immer wieder das Alltagswirken, wenn wir so auf unser Thema zurückkommen, das Alltagswirken oder auch ja, das in der Besprechung Wirkung, im Predigen Wirken des Heiligen Geistes bei Jesus. Wie gesagt, Jesus Christus ist unser Modell. Es war der Heilige Geist, der ihm das bewirkte. Der Geist Gottes hat ihn auch durch das Leiden hindurch getragen. Es steckt das Wort dahinter, das der Apostel Johannes bringt, bei Johannes 10,10, wo Jesus sagt: Ich habe Macht, mein Leben hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Aber die Wirkkraft war Heiliger Geist. Da merken wir, welche Wucht, welche Kraft, welche Wirklichkeit Heiliger Geist hat. Das ist die schöpferische Kraft des lebendigen Gottes, der Heilige Geist. Das ist die schöpferische Liebe in Person des Vaters durch den Sohn. Schöpferische Liebe erschwebt über dem Abgrund. Deshalb, ohne Heiligen Geist läuft nichts in der Welt. Er ist die schöpferische Kraft, die schöpferische Liebe. Also wieder war es der Heilige Geist, gleichsam dieser ewige Geist, der über dem Abgrund schwebt, der in ihm diese Hingabe wirkte bis zum Kreuz. Und dann erst recht bei der Ausgießung des Heiligen Geistes nach seiner Himmelfahrt. Er, der Heilige Geist, hat zu Pfingsten ja die ganze Gesellschaft durcheinander gebracht und alles neu geschaffen. Also wir erleben in Jesus das Wirken auch dann in seiner Kirche, also in seinen Gliedern erleben wir das. Auch immer wieder, wenn wir eben schauen, auch auf Jesus selbst, aber auch auf die Märtyrer, was die erduldet, ertragen haben, aus Liebe, Aber der Geist Gottes hat sie befähigt, das anzunehmen. Genauso wie Jesus. Sein Kreuz, das Kreuz Jesu, war kein Unterliegen, sondern es war ein souveränes, machtvolles Handeln. Er hat sich dargebracht in der Kraft des ewigen Geistes. Und diese Darbringung vollzog sich aus dieser Kraft, die er in der Taufe am Jordan empfangen hat. Da kam Heiliger Geist auf ihn herab. Heiliger Geist hat ihn durch das ganze Leben, wie wir sehen, geführt. Und Jesus hat diesen Geist, darum habe ich vor bei Maria negiert, das nicht stehen lassen. Dieser Heilige Geist, den hat Jesus in Fülle gehabt. Ja, man kann sagen, ganz zu eigen gehabt. Und dieser Heilige Geist war, könnte man sagen, das innere Opferfeuer von Jesus. Das eben dann auch die Märtyrer, andere Menschen, Maria gehabt hat, dieses Feuer. So heißt es ja auch im Hebräerbrief 10,5: Schlacht und Speiseopfer willst du nicht, einen Leib, also eine menschliche Natur, hast du mir bereitet. An Brand- und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. So sprach ich: Siehe, ich komme, deinen Willen zu erfüllen, o Gott, wie in der Buchrolle von mir geschrieben steht. Und dann könnte man auch so beschreiben: Die Thronbesteigung Jesu am Kreuz war nicht Abschluss seines Lebens, sondern es war der Anfang seines Herrschertums. Bei Lukas 24, 48: Seht, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch herab. Er, der Heilige Geist, so heißt es dann bei Johannes 16, 14, wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Und diese Sendung des Heiligen Geistes am Pfingsten ist eigentlich der Hauptteil seiner Erhöhung am Kreuz und dann beim Vater bei der Himmelfahrt. Jesus sagt: Wenn ich erhöht sein werde, werde ich alles an mich ziehen. Durch den Heiligen Geist, den er uns sendet, durch diesen Heiligen Geist zieht er uns an sich. Diesen Heiligen Geist hat er uns am Kreuz verdient. Er hat ihn in seinem Blut freigegeben. Also nochmals, vorhin habe ich gesagt, in Jesus war die Fülle des Heiligen Geistes, er hat ihn gleichsam zu eigen gehabt. Und wie kommt er da raus, dass den eben andere auch bekommen? Ja, durch die Ergießung seines Blutes hat er gleichsam uns diesen Heiligen Geist freigegeben. Die Frucht des Leidens Jesu ist der Heilige Geist, der Jesus durch sein ganzes Leben begleitet hat, geführt hat, durch ihn gewirkt hat, die Zeichen und Wunder. Wiederum Alltag. Wenn wir an Blut denken, an Kreuz denken, dann haben wir gleich dieses Bild vor Augen, das Kreuz, die Öffnung seines Herzens mit der Lanze, wo dann Blut und Wasser, wie es auch da am barmherzigen Jesusbild dargestellt ist, Blut und Wasser herausfließen. Wasser ist immer Symbol des Heiligen Geistes. Jesus, seine Hingabe, bewirkt uns, ermöglicht uns und ja schenkt uns den Heiligen Geist. Bei Johannes 7, 37 bis 39 heißt es: Wen dürstet, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Ströme lebendigen Wassers werden, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib fließen. Aber noch war Christus allein der, in dem der Heilige Geist ruhte. Es gibt auch das schöne Beispiel, wir sind ja hier im Haus Bethanien und da gab es damals eben auch Bethanien, wo Maria, die Schwester des Lazarus, als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, vor seinem Leiden, vor seinem Tod in dieses Haus eingekehrt ist und wo Maria dieses Alabastergefäß zerbricht und damit Jesus die Füße salbt. Und dieses Öl, dieser Geruch durch flutet, erfüllt gleichsam das ganze Haus. Das ist schon wieder ein Vorausbild auf dieses Zerbrechen des Leibes Jesu am Kreuz. Wieder dieses Ausgießen des Heiligen Geistes. Wo haben wir dieses Öl erfahren? In Fülle? Bei unserer Firmung. Bei unserer Firmung. Äußere Zeichen, die eine innere Gnade vermitteln. Der Heilige wie der Unheilige braucht den Heiligen Geist. Die einen, um Gott zu finden, die anderen, um in Gott hineinzuwachsen. So wie wir es beschlossen haben, heilig zu werden. Um in Gott hineinzuwachsen. Also wir brauchen den Heiligen Geist. Öl ist also ein Ausdruck für die Lebensnotwendigkeit des Heiligen Geistes. Beispielsweise im Alten Testament, ohne Öl konnten die Menschen nicht leben. Weder die Armen noch die Reichen. Öl war gleichsam auch lebensnotwendig. Und nochmals eben, es läuft nichts in der Kirche ohne Heiligen Geist. Nehmen wir beispielsweise die Stelle von Apostelgeschichte von Petrus her. Während Petrus noch über die Vision nachdachte, sagte der Geist zu ihm: Da sind zwei Männer und suchen dich. Steh auf, geh hinunter und zieh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie geschickt. Damit begann Petrus den Heiden das Evangelium zu predigen. Oder bei Philippus im Apostelgeschichte 8,29. Und der Geist sagte zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen. Also immer wieder auch dieser Geist, der im Alltag wirkt, bei den Aposteln gewirkt hat, bei den Heiligen wirkt, ja, wie wir auch immer selber erfahren werden, auch in unserem Leben immer wieder wirkt. Aber, liebe Brüder und Schwestern, das darf keine Theorie sein, dieser Heilige Geist. Keine Fantasie oder. Und dieser Heilige Geist braucht eine lange Landestelle. Der Pater Buob hat dann so auf seinen Kopf gegriffen, weil er wenig Haare auf dem Kopf hat. Und er braucht diese Landestelle, dieser Heilige Geist. Der Heilige Geist braucht eine Voraussetzung, dass er wirken kann. Was sind diese Voraussetzungen? Wenn wir überhaupt mit dem Heiligen Geist arbeiten wollen, dann heißt es eben auch immer wieder: Ohne Einheit kann Heiliger Geist nicht wirken. Wo keine Einheit ist, da können sie 50 Mal schreien: Veni Sancte Spiritu. Da ist nichts zu holen. Wo alles durcheinander ist, da kann der Heilige Geist nicht wirken. Die Einheit ist eine Voraussetzung, wenn der Leib Christi eins ist. Deshalb ist das Erste, dass man versucht, Einheit zu schaffen. Wir auch immer wieder merken, es geht schon in unseren Familien los. Es geht auch bei uns Brüdern los. Also immer wieder zu prüfen, wo sind wir eins? Das heißt ja von Jesus: Damit alle eins sind, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie eins sein. Also immer wieder diese Einheit. Vorher, sagt Pater Hans Buob, brauchen wir keine Themen mehr anzuschneiden. Zuerst müssen wir mal in unseren Sitzungen eins werden. Er beschreibt das dann so: Wenn man eine Sitzung macht, dann betet man vorher, vielleicht, wenn man noch katholisch ist, zum Heiligen Geist. Und dann beginnen wir die Sitzung und schicken wir den Heiligen Geist raus. Und dann machen wir unsere Sache. Und wenn wir dann unsere Beschlüsse gefasst haben, dann holen wir den Heiligen Geist wieder hinein und dann hat er gefälligst zu unterschreiben. Also Einheit, immer wieder sehr gefragt. Und dann, ich denke, das merken wir auch immer wieder, da braucht man nicht Ordensleute sein. Es ist schon genug, wenn wir von einem Bischof oder von einem Papst etwas hören. Gehorsam. Gehorsam. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, heißt es von Jesus. Gehorsam. Zur Führung Gottes, zur Führung des Heiligen Geistes. Und dann? Was hat Jesus immer wieder gemacht? Er hat immer wieder gebetet. Also die drei Dinge sind Voraussetzung für die Landemöglichkeit des Heiligen Geistes. Einheit, Gehorsam und Gebet. Und dann sind wir erst immer wieder in der Lage, dass wir uns dem Heiligen Geist auch wirklich ausliefern. Nichts von seinem Ich mehr zurückbehalten, sondern wirklich sich ganz ausliefern. Denke da an, was Cornelia vorhin gesagt hat, wo sie gestern gezweifelt hat, weil heute einige sich abgemeldet haben. Da merken wir immer wieder, ich bin da nicht anders, also ich tue mich da nicht besser hervor, immer wieder dieses Zweifeln, dieses ganz Vertrauen, dieses Ausliefern, egal wie es kommt, wenn es eben dahin kommt bis Martyrium, bis zum Zeugnis geben, dass wir immer wieder herausgefordert sind, wo es unser Denken übersteigt, wo es unsere Logik übersteigt, wo es unsere Vernunft übersteigt, immer wieder sagen, und dennoch, Heiliger Geist, du hast die Führung, du hast das Kommando und es läuft schon richtig. Wenn ich nichts kapiere und nichts verstehe, das passt schon, hat schon seine Richtigkeit, ich brauche das nicht verstehen. Wo andere zweifeln, andere verzweifeln, andere fluchen, wenn ich diesen Geist mich anvertraut habe, da kann ich Gott loben und preisen, so wie wir es tun. Ihm danken. Wenn ich auch nichts verstehe und nichts kapiere, na Halleluja, passt schon, geht schon weiter, der Heilige Geist hat alles in der Hand. Wir merken das vielleicht auch immer wieder. Und da ist, denke ich schon, die Cornelia auch immer wieder ein großes Zeugnis, natürlich mir an unserem Platz auch, dass man dann überfordert ist, wenn man Gespräche hat, ob das auch eine Predigt ist oder auch man im Beichtstuhl sitzt, ich als Priester, wo immer wieder den Heiligen Geist anrufe und schrei und überfordert bin, denke ich, ich habe der Person nichts zu sagen. Was soll ich dir sagen? Dass wir immer wieder anstehen, unsere Hilflosigkeit Gott hinhalten und dann auf einmal passiert was. Dann merken wir, ja, jetzt habe ich mich ganz ihm ausgeliefert und auf einmal kommt was. Der Pater Buob sagte immer, zuerst mal kapitulieren. Also wenn jemand zu mir kommt, Heiliger Geist, ich verstehe nichts, ich kapiere nichts, ich habe dem oder der nichts zu sagen. Wenn du mir nicht das richtige Wort eingibst, dann sage ich nichts. Bitte gib mir das richtige Wort, sonst schicke ich sie fort. Aber das ist es, meine lieben Damen und Herren. Das ist es. Dieses Anerkennen seiner Nichtigkeit. Dieses ganz sich ausliefern dem Heiligen Geist. Mir geht es immer wieder, wenn ich hier einen Vortrag halten darf. Die Ilse kann davor ein Liedchen singen. Sie darf immer wieder fest für mich beten. Hat sie auch jetzt im Vorfeld gemacht. Wenn ich da vorne stehe, ich würde am liebsten zusammenpacken und verspringen. Ich habe mich sicherlich vorbereitet, aber eigentlich ist das alles Schrott. Zusammenpacken und verspringen. Aber Heiliger Geist, du hast mir jetzt den hergeholt. So habe ich mir auch immer wieder in meinen Prüfungen gedacht. Ich gehe jetzt zu der Prüfung hin. Du hast mich geholt. Ich habe gelernt. In meinem Hirn ist nichts drin, sehr wenig drin. Es ist dein Kaffee. Heiliger Geist, gib mir das richtige Wort, sonst gehe ich wieder fort. So bin ich bis durch. Zumeist durch die Prüfungen durchgekommen und darum stehe ich auch da. Also immer wieder dieses Sterben auch, dieses Überfordertsein. Und das merken wir sie immer wieder auch in Gesprächen, wo wir wirklich an unsere Grenzen kommen, wo eine Person ja, von uns etwas vielleicht erwartet oder einfach uns besucht, wo wir einfach anstehen. Und da gilt es eben, den Heiligen Geist anzurufen. Aber es gilt auch, sage ich Ihnen auch gleich, wenn Ihnen der Heilige Geist nichts sagt, dann haben auch Sie nichts zu sagen. Also, den Heiligen Geist anrufen. Und deshalb passiert es mir immer wieder, dass Menschen sagen, das hat mir so geholfen, was Sie mir jetzt gesagt haben. Da denke ich mir, was haben jetzt Sie gesagt? Vielleicht ein Wort fallen lassen oder so. Das hat mir so geholfen, also was für das letzte Mal. Ich verstehe bloß Bahnhof. Das kann so ein simples Wort sein, wo Sie denken, was soll jetzt das Wort da sagen, das ist total daneben. Nein, dann getrauen Sie es auch zu sagen. Und wenn es nur so einfach ist und so simpel ist, sagen Sie es. Das muss nicht hochtheologisch und überstudiert sein, um das geht es nicht. Wegen dem schickt Gott Ihnen nicht diesen Menschen. Wenn Gott Ihnen einen Menschen schickt, dann haben Sie dem auch was zu sagen. Aber durch den Heiligen Geist. Es braucht allerdings auch viel Hineinsterben in den Heiligen Geist, in Gottes Willen. Ich habe das auch dann in Polen besonders erfahren. In Polen, damals kurz nach meiner Berufung, habe ich gedacht, so, und jetzt bin ich da für den Herrgott und jetzt werde ich mich richtig einsetzen. Und früher war es eben so in meinem Leben, wenn der Bruder Eduard, damals war ich noch nicht Bruder, wenn der Edi das gemacht hat, dann hat er das gemacht. Also wenn ich das gemacht habe, zugesagt habe, dann habe ich dann das auch gemacht. Und dann in Polen habe ich mir gedacht, so, jetzt bin ich da für den Herrgott und jetzt wäre ich richtig Gas geben. Piffgras, nichts war's. Nichts ist gegangen. Ich wollte mich einsetzen und habe da, war schon einer Verzweiflung nahe, dass ich mich nicht einsetzen konnte, dass ich nicht arbeiten konnte, so wie ich mir das gedacht habe, für Gott. Und andererseits habe ich mir auch gedacht, ich brauche es ja bloß fromm hinsitzen und beten und dann gibt mir der Heilige Geist alles, was ich brauche. Das hat es aber auch nicht gespielt. Ich bin dann sehr wohl darauf gekommen, dass ich mich bemühen muss, dass ich gleichsam, wie es der heilige Augustinus auch sagt, arbeite so, als wenn alles von dir abhinge und bete so, dass alles von Gott abhängt. Ich habe dann eben gemerkt, ich kann gar nichts tun. Ich kann wirklich nichts tun. Und das ist über Monate, ja fast kann ich sagen, über diese 2 Jahre in meinem Noviziat in Polen gegangen, dass ich nicht wirklich was zusammengebracht habe, wo ich erfahren musste, dass auch damals, wo ich gesagt habe, das mache ich, es nicht ich war, sondern es wirklich Gott war, der durch mich ja gearbeitet hat, der mir geholfen hat. So wie es mir dann auch im Studium geschehen ist, dass ich wirklich anerkennen musste, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und das passiert mir auch heute immer wieder. Gott hat mir sehr große Talente gegeben, auch was das Handwerkliche betrifft. Und auch da immer wieder sagen meine Brüder, ja, du kannst ja das. Aber ich weiß heute wirklich von innerster Überzeugung, ich kann das nicht. Darum habe ich den Beginn des Vortrags begonnen mit: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Ganz bewusst habe ich das gemacht. Und so, wenn ich heute in meine Werkstatt gehen darf und dort was bastel, dann mache ich das im Gehorsam, weil es mein kaplansmäßiger Auftrag ist, mein ordensmäßiger Auftrag ist. Bete immer wieder zum Heiligen Geist, insbesondere auch natürlich zum Heiligen Josef. Und versuche eben das auch in der Einheit zu machen, dass es eben alles zur Ehre Gottes gereicht. Und erkenne an, ich kann das nicht. Ich kann Ihnen aber auch immer wieder sagen, das ist immer auch wieder ein Sterben. Wenn ich da etwas mache, vor kurzem habe mich die Pfarrer gefragt, ob, ja, die haben die Kapelle neu gestalten wollen und ob ich da was machen könnte. Und ich sage, ja, kann ich schon was machen. Ja, dann habe ich halt einen Altar gemacht und dann habe ich so ein Podest gemacht für die Mutter Gottes. Und dann ging es darum, noch einen Tabernakel zu machen. Ich habe nicht gewusst, was ich mache. Ich habe keinen Plan gehabt. Ich habe dann irgendwann Vorstellungen gehabt. Das ist dann so in mir gewachsen. Aber oft bin ich dann in der Kapelle gewesen. Denke mir, ich weiß nichts, ich weiß nicht, wie ich was machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich habe keinen Plan. Manchmal ist dann wieder eine Idee gekommen oder erst dann in der Nacht oder am nächsten Morgen, wo ich in die Ruhe gekommen bin, dann bin ich wieder einen Schritt weiter gekommen. Und das Lustige war dann, dass man schon den 2. November zur Einsegnung der Kapelle festgesetzt hat und mir dann die Zeit davon gelaufen ist gleichsam und ich immer wieder Ideen gebraucht habe, was ich nicht gehabt habe und der Stier innerlich immer wieder auch gestorben bin. Ich musste liefern, wusste nicht recht wie und was und wie ich da wieder weiterkomme. Aber immer wieder, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Das geht schon, das muss gehen. Der Heilige Geist hat den Termin festgesetzt. Der Pfarrer hat den bischöflichen Auftrag, die Kapellensegen vorzunehmen. Der Tag steht, die Stunde steht, das kann man nicht verschieben. Das muss gehen, der Heilige Geist wird das schon machen. Aber wir... Also immer wieder köstlich, kann ich Ihnen sagen. Oder eben auch, wie ich schon gesagt habe, bei so manchen Gesprächen immer wieder, dass der Heilige Geist gefordert ist, dass man ihn wirklich anrufen muss, dass man in der Einheit sein muss, dass man auch immer wieder in das Gebet hineinkommen muss. Aber nicht, dass Sie jetzt meinen, dass ich immer den Heiligen Geist habe. Das ist auch nicht der Fall. Weil immer wieder merke ich sehr wohl, wo eben etwas nicht rund läuft, wo ich mir dann denke, das ist jetzt total daneben gegangen. Hättest du gescheiter auf das gehorcht, was dir der Heilige Geist zuerst eingegeben hat. Der Heilige Geist ist es, der in uns wirken soll. Der Heilige Geist, den hat uns Jesus am Kreuz erlitten, dann auch freigegeben in seiner Lebenshingabe. Bei Joel heißt es, bei Joel 1 bis 2, danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Dieser Heilige Geist, der die Führung im Leben, im Alltag Jesu übernommen hat, so wie unser Thema lautet, der Heilige Geist in Besprechungen und im Alltag, der soll eben auch unseren Alltag begleiten. Ob es beim Bügeln ist, ob es in der Werkstatt ist, ob es in einem Gespräch ist, ob es bei der Heiligen Messe ist, wo auch immer, immer in dieser Einheit, im Gehorsam, im Gebet, dass der Heilige Geist bei uns diese lange Möglichkeit hat, dass er immer mehr, wie froh wäre ich, wenn dieses Feuer schon brennen würde, eben in uns brennen darf. Hören wir auf den Heiligen Geist, rufen wir ihn nicht nur an, sondern hören wir hinein, was er sagen möchte. Und wenn das, wie gesagt, noch so simpel und einfach erscheinen mag, sagen Sie es, tun Sie es. Heiliger Geist, gib mir das richtige Wort, sonst schicke ich die Person wieder fort. Also, wenn er was sagt, sagen wir auch was, wenn nichts, haben wir Schweigen im Munde. Wir dürfen auch immer wieder auf den Heiligen Geist hören. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Bei 2 Korinther 13, 13. Die Gnade Jesu Christi des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.